Für 2,5 Stunden Frieden. Ein Feature von Georg Roloff. Mitte der 1920er Jahre wurde bei der Schallplattenaufnahme die rein mechanische Schalltrichtertechnik durch das elektromagnetische Mikrofon revolutioniert. Dieser Entwicklung verdanken wir eine fantastische Schellack-Produktion von Tschaikowskis D-Dur-Violinkonzert von 1928 mit Bronislav Hubermann und der Berliner Staatskapelle unter der Leitung von Wilhelm Steinberg. Hubermann war einer der meistgefeierten Violinisten der 1920er und 30er Jahre. Er wurde 1882 in Polen geboren. Den ersten Geigenunterricht erhielt er im Alter von 6 Jahren. Sein Debüt als Solist gab er mit 7. Mit 10 Jahren erhielt er Unterricht bei Josef Joachim in Berlin. Mit 11 trat er seine erste Konzertreise durch die Benelux-Staaten an. Sein leidenschaftliches Spiel riss das Publikum rund um den Globus zu stehenden Ovationen hin. Leidenschaftlich war auch Hubermanns Engagement für soziale und politische Themen. 1932, 60 Jahre vor der Gründung der EU, veröffentlichte er beim Berliner Verlag für Kulturpolitik sein visionäres Buch Vaterland Europa.
Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre und ich schwöre dir.
Im Januar 1933 wurde Adolf Hitler deutscher Reichskanzler. Gleich nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurden jüdische Musiker in deutschen Sinfonieorchestern willkürlich mit Berufsverbot belegt. Bronislav Hubermann, Jude und unumstrittener Weltstar, kündigte daraufhin aus Solidarität sein Engagement bei der Berliner Staatsoper auf und erklärte, nie mehr in Deutschland aufzutreten. Das preußische Kultusministerium berief eine Kommission ein, deren Aufgabe es war, nicht-arische Mitglieder sämtlicher Orchester zu erfassen. Mit Rücksicht auf die internationale Geltung deutscher Ensembles wollten die Nationalsozialisten allerdings zunächst einige besonders renommierte jüdische Künstler vom Auftrittsverbot ausnehmen. Also ließ Reichsminister Bernhard Rust verlautbaren:
Bei den mitwirkenden Künstlern, Solisten, Sängern und so weiter gilt der Grundsatz, dass in erster Linie deutsche Künstler herangezogen werden müssen, die berufen sind, ein deutsches Musikleben zu tragen und zu erhalten. Indessen muss hervorgehoben werden, dass in der Musik, gleich wie in jeder Kunst, die Leistung stets der ausschlaggebende Faktor bleiben muss. Jeder wirkliche Künstler soll in Deutschland tätig sein und nach Maßgabe seiner Fähigkeiten gewürdigt werden können.
Der Dirigent und Leiter der Berliner Staatsoper, Wilhelm Furtwängler, saß zwischen den Stühlen. Er engagierte sich nach Kräften für die jüdischen Musiker im Orchester. Im April 1933 sagte er ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern in Mannheim ab, weil den Behörden dort die Zusammensetzung des Orchesters nicht passte. Er beschwerte sich bei Reichspropagandaminister Josef Goebbels persönlich. Die Nazis hofierten Furtwängler als international anerkanntes Aushängeschild deutscher Kultur. Im guten Glauben, größeren Einfluss auf den Musikbetrieb innerhalb der Diktatur nehmen zu können, arrangierte sich Furtwängler mit dem Regime und nahm den Titel des Vizepräsidenten der Reichsmusikkammer an. Im September 1933 schrieb Furtwängler an Hubermann:
Mit Rücksicht auf das Exposé von Minister Rust lade ich Sie herzlich ein, die trennende Wand zu durchbrechen, den Anfang zu machen und in Deutschland wieder zu konzertieren.
Am 18. September 1933 druckte das Prager Tagblatt, eines der letzten unabhängigen Presseorgane, einen offenen Brief Hubermanns an Furtwängler ab.
Lieber Freund, mögen auch die von Ihnen veranlassten Regierungserklärungen die Grenze des augenblicklich Erreichbaren darstellen, so kann ich sie leider doch nicht als eine genügende Grundlage für meine Wiederbeteiligung am deutschen Musikleben ansehen. Denn mir ist nicht bekannt geworden, dass nunmehr die Wiederanstellung jener Kapellmeister und Musiklehrer beabsichtigt sei, die wegen ihrer jüdischen Abstammung oder abweichenden politischen oder sogar nur apolitischen Einstellungen entlassen wurden. Es soll lediglich das verhältnismäßig enge Spezialgebiet des Konzeries, der freien Konkurrenz, jener wirklichen Künstler zurückgegeben werden, die die Häuser füllen sollen. Nichts könnte mich glücklicher machen als die Wahrnehmung eines sich auch außerhalb des Musikwesens anbahnenden Umschwungs, der mich von dem meine Seele zutiefst treffenden Gewissenszwang, Deutschland zu entsagen, befreien könnte. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Bronislav Hubermann.
Bereits 1929 brachte eine Konzertreise Hubermann zum ersten Mal nach Palästina. Nach drei Einwanderungswellen herrschte Aufbruchsstimmung unter den 80.000 Juden im damaligen britischen Protektorat. Wohl waren die Konflikte mit der arabischen Bevölkerung schon vorgezeichnet. Dennoch schien der Traum eines jüdischen Staats im verheißenen, gelobten Land Moses und Abrahams in greifbare Nähe zu rücken. Schon damals reifte in Hubermann die Idee für ein jüdisches Sinfonieorchester, das den Siedlern etwas von der schmerzlich vermissten europäischen Kultur nach Palästina bringen sollte. Um das Vorhaben finanziell auf ein tragfähiges Fundament zu stellen, gründete Hubermann einen Fonds. Als Einlage zahlte er seine letzte Abendgage von 148 Pfund ein und startete damit eine Abonnementkampagne. Sie richtete sich genauso an lokale Geschäftsleute und Banker in Tel Aviv und Jerusalem wie an wohlhabende Mäzene in Europa und den USA.
Wir haben die Juden aus dem öffentlichen Leben herausgefegt. Sie können nicht mehr auf den Bühnen oder im Film oder in den Zeitungen im Namen des deutschen Volkes reden. Wir haben kein Recht mehr, die deutsche Nation zu repräsentieren.
Als gegen Mitte der 30er Jahre die Situation in Deutschland immer gefährlicher wurde, setzte eine vierte große Einwanderungswelle nach Palästina ein. Bronislav Hubermann erkannte, der Augenblick für sein Orchester war gekommen. Und es sollte neben den ganz großen europäischen Ensembles bestehen können. Hubermann wählte nur die besten Instrumentalisten aus. Jüdische Musiker in Deutschland hatten Vorrang. Viele von ihnen waren beim Jüdischen Kulturbund engagiert. Er bot ihnen noch eine Zeit lang die Möglichkeit, ein autonomes, rein jüdisches Konzertwesen zu organisieren. Nach Berlin und Frankfurt folgten Vorspieltermine in Warschau, Wien und Budapest. Daneben galt es, die 75 ausgewählten Solisten zu überzeugen, die gefährliche und entbehrungsreiche Reise nach Tel Aviv auf sich zu nehmen. Zudem konnte Hubermann lediglich ein recht bescheidenes Salär in Aussicht stellen. Eine wichtige Stütze Hubermanns bei der Zusammenstellung des Orchesters war der deutsche Dirigent Wilhelm Steinberg. 1899 in Köln geboren, studierte er Klavier, Violine und schließlich Orchesterleitung am Kölner Konservatorium. 1924 wurde er der Assistent von Otto Klemperer an der Kölner Oper. 1925 ging er als Operndirektor des Deutschen Landestheaters nach Prag. Gastdirigate führten ihn an die Berliner Staatsoper und die Prager Philharmonie. 1929 erhielt er die Berufung als Generalmusikdirektor an die Frankfurter Oper. Ab 1933 gab es dann auch für ihn als Juden keine Verwendung mehr an einem deutschen Haus. Den Hafen von Tel Aviv gab es noch nicht. Die überfüllten Flüchtlingsdampfer, die nun täglich eintrafen, gingen draußen vor Anker. Und die Passagiere wurden mit ihrer Habe auf Landungsboote umgeladen. Die letzten 100 Meter bis zum Strand mussten sie durch die Brandung warten. Damit war für die meisten von ihnen eine jahrelange Odyssee zu Ende. Kaum eine Familie, die nicht eins oder mehrere Mitglieder in den Vernichtungslagern der Nationalsozialisten verloren hatte. Der erste Konzertsaal des neuen Orchesters war eine eilends umgebaute Lagerhalle im Norden Tel Avivs, ein Provisorium, das 10 Jahre währte. Wilhelm Steinberg leitete ab November 1936 die Premierenproben. Für die Premiere selbst hatte Bronislav Hubermann den damals prominentesten aller Dirigenten verpflichten können, Arturo Toscanini, ein weiterer Geniestreich des ehrgeizigen Orchestergründers. Am 26. Dezember 1936 galt die Aufmerksamkeit der gesamten europäischen Musikwelt dem ersten Auftritt des Palestine Symphonic Orchestra. Der Saal war hoffnungslos überfüllt. 7000 Abonnenten zählte das Orchester bereits, noch bevor auch nur ein Ton öffentlich geworden war. Dicht gedrängt saßen und standen die Menschen im Saal. Polizisten hatten Not, in der ersten Reihe Plätze für die Ehrengäste freizuhalten. Die Vertreter der Zionisten, David Ben-Gurion und Chaim Weizmann, den Bürgermeister von Tel Aviv, Israel Ruckach, sowie den High Commissioner der englischen Verwaltung, Sir Arthur Wauchope. Der Erfolg war überwältigend. Zahlreiche Wiederholungskonzerte folgten, auch in Haifa und Jerusalem. Als Toscanini nach 8 Tagen mit dem Palestine Orchestra zur ersten Auslandstournee nach Ägypten aufbrach, hatten es in Palästina bereits 15.000 Menschen erlebt. Über Mittelwelle waren die Konzerte von Europa bis Amerika im Radio zu hören. Auch im nationalsozialistischen Deutschland war das Palestine Orchestra zu empfangen, wenngleich es unter Strafe stand, etwas anderes als den Reichssender zu hören. Unterdessen wurden die Lebensbedingungen für die in Deutschland verbliebenen Juden immer schwieriger. In Berlin erhielten öffentliche Bänke den Vermerk nur für Arier.
Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.
Am 9. November 1938 erreichte die Hetze von Goebbels Propagandaministerium mit der sogenannten Reichskristallnacht einen vorläufigen Höhepunkt.
Die Welt wird sich allmählich auch wieder über die Judenfrage beruhigen. Ich glaube es, ich hoffe es. Ich hoffe es vor allem im Interesse der noch in Deutschland zurückgebliebenen Juden. Das Volk hat seine Einigkeit gefunden. Es gibt kaum noch kleinste Splitter im deutschen Volke, die mit dem Staat haderten oder Lust und Neigung verspürten, sich mit ihm auseinanderzusetzen.
Am 1. September 1939 markierte der Überfall deutscher Truppen auf Polen den Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
Es folgte die Zwangsghettoisierung aller Warschauer Juden. Das Tragen des Judensterns wurde angeordnet. Deutschland erlebte die Ausgrenzung jüdischer Bürger aus nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen. Mit den Pogromen begann eine Massenflucht in die europäischen Nachbarländer, die jedoch auch nur vorübergehenden Schutz boten. Die meisten wurden früher oder später von der nationalsozialistischen Kriegsmaschinerie eingeholt und die dort lebenden Juden in Vernichtungslager deportiert. Bei Kriegsende hatte der Völkermord alleine 6 Millionen jüdische Opfer gefordert. Die Auswirkungen der Kriegsjahre brachte auch das Palestine Orchestra an den Rand der Existenz. Tel Aviv wurde mehrfach Ziel von Bombenabwürfen durch Flugzeuge der italienischen Faschisten. Einige 100 Menschen starben dabei. Konzerte mussten abgesagt oder verlegt werden. Der ohnehin magere Verdienst der Musiker schrumpfte so weit, dass sie sich nach Jobs in Tanzkapellen umsehen mussten. Bronislav Hubermann ließ sich für die Dauer des Krieges in New York nieder. Das Reisen nach Israel zwischen seinen Engagements wurde schließlich zu heikel. 1946 ging er nach Genf, wo er bald schwer erkrankte und schließlich 1947 im Alter von 65 Jahren starb.
Iraq? No?
The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions.
Am 29. November 1947 billigte die UN-Vollversammlung in New York die Teilung Palästinas mit 33 Ja-Stimmen, 10 Enthaltungen und 13 Nein-Stimmen, darunter sämtliche arabischen Anrainerstaaten. Zwei souveräne Länder sollten entstehen, ein arabischer und ein jüdischer Staat. Das Ergebnis, mit Spannung erwartet, verbreitete sich augenblicklich wie ein Lauffeuer unter den inzwischen rund 700.000 Juden Palästinas. Der Jubel war unbeschreiblich. In New York verließen nach der Bekanntgabe jedoch die Vertreter der arabischen Welt geschlossen den Saal. Von Stunde an verging keine Woche ohne einen Anschlag arabischer oder zionistischer Extremisten, und Palästina drohte im Bürgerkrieg zu versinken. Das Palestine Orchestra musste mit Militäreskorte und in gepanzerten Bussen von einer Stadt zur anderen reisen. Am 14. Mai 1948 endet das britische Mandat über Palästina. Am Nachmittag verließ David Ben-Gurion im Rahmen eines Festakts im Saal des Stadtmuseums von Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel. Auf dem Dach des Gebäudes wird der britische Union Jack eingeholt und an seiner Stelle die blau-weiße israelische Flagge gehisst. Dann intoniert das Palestine Symphonic Orchestra die israelische Nationalhymne Hatikvah, Hoffnung. Gleichzeitig wird die Namensänderung in Israel Philharmonic Orchestra verkündet. Das Radio überträgt das Ereignis und landesweit tanzen und jubeln die Menschen vor Freude in den Straßen und auf den Plätzen. Zu einer Staatsgründung Palästinas, analog zu der Israels, kam es nicht. Der größte Teil der arabischen Bevölkerung war nicht bereit, den Anspruch der Juden auf ihr Territorium anzuerkennen. Keine 24 Stunden nach Ben-Gurions Rede brach der erste arabisch-israelische Krieg aus. Eine Allianz sämtlicher arabischer Nachbarländer marschierte von mehreren Seiten gleichzeitig nach Israel ein, mit dem Ziel, den Judenstaat gleich wieder von der Landkarte zu streichen. Die Offensive wurde jedoch für die Angreifer selbst zur Nakba, zur Katastrophe, und endete mit der Vertreibung von 700.000 Palästinensern aus ihrer Heimat, einer bis heute nicht verwundenen Demütigung. Israel feierte den Sieg mit einem Freiluftkonzert in den Dünen von Beersheba vor 5000 Soldatinnen und Soldaten. Die Musiker nahmen inmitten der Truppe auf Klappstühlen im Sand Platz. Dirigent und Solist am Flügel war ein junger Amerikaner, dessen kometenhafter Aufstieg gerade erst begonnen hatte, Leonard Bernstein. Es wurde eine Beziehung auf Lebenszeit.
One was in love. Would you say this was zweite Heimat? It was in a way in those years.
Ich hatte ein ganz starkes Gefühl zu jedem Menschen, jeder Stadt, jedem Kibbutz. Der Negev, der Jordan, jede Tomate, die sie im Negev gepflanzt haben, war wie ein persönliches Produkt. Und ich bin sehr glücklich, wenn ich sehe, wie die Menschen hier leben, von Tag zu Tag, mit so viel Hoffnung, Spaß und Freude. The people here
live from day to day. Bernstein brachte dem Orchester den Sound der großen amerikanischen Sinfonieorchester. 1957 dirigierte er das Konzert zur Eröffnung des Mann-Auditoriums am Habima-Platz in Tel Aviv, mit dem das Israel Philharmonic endlich ein eigenes Haus erhielt. Solisten waren unter anderem Isaac Stern und Arthur Rubinstein. Es sind die großen Gastdirigenten, dem das Israel Philharmonic seine internationale Klasse und Beachtung verdankt. Das ist bis heute die Philosophie des Orchesters geblieben. Wilhelm Steinberg, später William Steinberg, folgte bald dem Ruf Toscaninis in die USA und feierte Erfolge in Buffalo, Pittsburgh und Boston. Seinen Platz nahm der Kölner Dirigent Michael Taube ein, der schon 1935 nach Palästina emigriert war. Taube rief die israelische Bach-Gesellschaft ins Leben, deren Präsident Albert Schweitzer wurde. 1961 erhielt ein junger indischer Dirigent seine Chance. Zubin Mehta wurde in Bombay, dem heutigen Mumbai, geboren. Von seinem Vater erhielt er bereits eine fundierte musikalische Ausbildung. Nach einem kurzen Intermezzo an der medizinischen Fakultät ging er zum Musikstudium nach Wien.
Eugene Ormandy, Musikdirektor des Philadelphia Orchester, war engagiert in 1961 eine Serie von Konzerten und hat kurzfristig abgesagt. Und ich weiß nicht, wie sie gehört haben in Israel von mir, weil ich war ein unemployed Dirigent in Wien und ich habe ein Telegramm bekommen. Und das hat geheißen Pal Phil Org. Und ich wusste nicht einmal, welches Orchester das war. Und dann hat sich herausgestellt, das ist Israel Philharmonic, aber die haben ja telegrafische Adresse noch nicht geändert. Das heißt Palestine Philharmonic Orchestra. Es waren 3 Wochen, über 15 Konzerte. Aber ich habe sofort akzeptiert, natürlich.
Es blieb nicht bei den 3 Wochen. Zubin Mehta begleitete das Israel Philharmonic durch 5 Jahrzehnte. Das 6. hat schon begonnen. Er machte es zu dem, was sein Gründer Bronislav Hubermann sich erträumt hatte, zu einem der weltbesten klassischen Ensembles. Er nahm mit seinen Musikern stehende Ovationen entgegen und stand ihnen in schweren Zeiten bei.
Heute früh ist das Pulverfass im Nahen Osten explodiert. Den Reden der Politiker, den Drohungen wie auch den Friedensappellen wurde beim Morgengrauen das Wort abgeschnitten, als die ägyptische und israelische Armee zwischen der Sinai-Halbinsel und der Negev-Wüste sich in heftige Kämpfe verstrickten.
1964 entstand mit Unterstützung des ägyptischen Präsidenten Jamal Abdel Nasser die Palestine Liberation Organization, PLO, mit Sitz in Jerusalem. Im Juni 1967 verhängte Nasser eine Seeblockade gegen israelische Schiffe, um das Land von wichtigen Versorgungswegen abzuschneiden. Darauf griff Israel Ägypten, Jordanien und Syrien in einem Präventivschlag an. Es besetzte innerhalb von 6 Tagen die Sinai-Halbinsel, den Gazastreifen, Ostjerusalem, das Westjordanland und die Golanhöhen. Zubin Mehta erfuhr in New York, der Gastdirigent des Israel Philharmonic habe sich aus Angst vor dem Krieg ins erstbeste Flugzeug gesetzt und Israel verlassen. Das Orchester säße da, ohne Leitung, mit etlichen Konzertverpflichtungen. Wenig später bestieg Maestro Mehta eine Maschine nach Tel Aviv.
Und ich war am Weg nach Israel, nur mein Flugzeug ist nicht gelandet von New York. Der Pilot hat gesagt, schau, ich darf nicht weiter, Krieg hat ausgebrochen. Und wir landen in Rom jetzt. Und in Rom, dann war ich sofort beim israelischen Botschafter und sagte, ich muss nach Israel. Und er hat mich auf ein El Al-Flugzeug in dieser Nacht einfach verschafft. Und ich war dort mit dem Newsweek-Korrespondent und der Gouverneur von Bank of Israel. Wir waren nur 3 und sonst waren nur Schachteln, die wir mitten im Flug entdeckt haben. Das waren Ammunitionsschachteln. Aber wir sind dann in der Nacht gelandet und bin ich sofort zum Orchesterhaus gegangen, wo Daniel Barenboim und seine damalige Frau Jacqueline Dupré schon waren. Und nächsten Tag haben wir schon geprobt. Also wir haben dann alle 3 das Siegeskonzert dann am 7. Tag dirigiert und musiziert. Und ich habe die 5. Beethoven, Daniel hat 5. Klavierkonzert Beethoven und Jacqueline hat Schumann gespielt.
Am 9. Juli 1967 dirigierte dann Leonard Bernstein sein historisches Konzert mit dem Israel Philharmonic im alten römischen Amphitheater auf dem Berg Mount Scopus hoch über Jerusalem. Der Schlusschor, die Auferstehung aus Gustav Mahlers 2. Sinfonie, erschien ihm besonders passend für diesen Anlass. Nach fast 20 Jahren Besatzungszustand durch jordanisches Militär waren der Tempelberg und die Klagemauer wieder zugänglich für die Gebete der Gläubigen. Für Bernstein als bekennenden Juden besonders bewegend und ein Zeichen, dass das Gute gesiegt habe. Für ihn war dieses Land erst jetzt wiedergeboren und all das stecke, wie er es nannte, in Mahlers 2. Sinfonie. Thank you. Der Erlös des Konzerts ging zu 100% an eine jüdisch-arabische Jugendorganisation, um, wie es der Bürgermeister von Jerusalem Teddy Kollek in seiner Rede ausdrückte,
etwas von der Harmonie der Musik den arabischen und jüdischen Jungen und Mädchen zu spenden, die am meisten unter der Teilung der Stadt gelitten haben. Wir hoffen, dass alle Jugendlichen Jerusalems von nun an gemeinsam in Harmonie aufwachsen.
Die Hoffnung auf Harmonie zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn ist bis heute ein Traum geblieben. Das Israel Philharmonic versteht sich als Kulturbotschafter des jüdischen Staates. Vor dem Hintergrund seiner einzigartigen Geschichte war es seinem Orchesterchef Zubin Mehta immer ein Anliegen zu betonen, dass seine Botschaft Versöhnung heißt. 1971 begleitete Zubin Mehta das Israel Philharmonic nach Berlin, zum ersten Gastspiel eines israelischen Orchesters in der Bundesrepublik seit Kriegsende.
Als Solist war Dietrich Fischer-Dieskau und Daniel Barenboim. Das Programm war Kindertonlieder von Mahler und die erste Sinfonie von Mahler. Also es war nicht ein normales Konzerterfolg. Es war, hat eine andere Dimension gehabt. Es war wirklich für uns, sowohl auch für das Publikum, eine Feststunde. Das deutsche Publikum hat wirklich willkommen zu uns wieder. Es war eine offene Wiedergutmachung. Und da haben wir als Biss die israelische Hymne gespielt. Und sehr viele Deutsche haben geglaubt, das ist die Moldau von Smetana. Weil es ist ein bisschen ähnlich, Hauptthema. Und dann, wie es klar war, sind sie alle aufgestanden und wir haben so viele weinende Gesichter gesehen im Saal. Und so etwas vergisst man nicht.
Später tourte Zubin Mehta mit dem Israel Philharmonic durch Südamerika, als das Orchester eine Nachricht erreichte, die noch heute Fassungslosigkeit auslöst.
1972, wir waren in Brasilien auf einer Südamerika-Tournee und plötzlich kam die Nachricht, dass israelische Sportler waren ermordet in München bei den Olympischen Spielen. Und diesen Abend war auch die erste Male auf Programm. Und das Orchester hat es gespielt, als ob das das letzte Konzert von denen wäre. Das war so ein Sieg, ein geistiger Sieg. Publikum hat das nicht geahnt auch. Das war für uns und für die Sportler und für Israel. Und draußen Es war, ich glaube, 7. September, es ist Nationaltag von Brasilien. Also Sie können sich vorstellen, was für Sambas getanzt war auf die Straße. Es war ein unglaublicher Kontrast, war das.
Am 6. Oktober 1973, dem höchsten Feiertag Yom Kippur, den die Juden auch Versöhnungstag nennen, fielen ägyptische und syrische Truppen in die Gebiete auf dem Sinai und den Golanhöhen ein, die Israel während des Sechstagekriegs eingenommen hatte. Wieder konnte Israel die Kämpfe für sich entscheiden. 5 Jahre darauf fanden sich Israel und Ägypten zu Verhandlungen zusammen, die in den israelisch-ägyptischen Friedensvertrag mündeten. Sie brachten die erste Anerkennung Israels durch ein arabisches Land.
Ich war während des Tages einmal mit dem NBC Fernsehmannschaft ins Syrien gegangen, wo der Krieg noch immer hat nicht aufgehört. Und wir waren, ich glaube, 35 Kilometer außerhalb Damaskus. Und der Krieg, der Front war über den Hügel. Und wir haben gesehen, wie Soldaten zurückgekommen sind nach einem Tag, 2 Tage vom Gefecht. Und ich sah einen Offizier, ganz, ganz müde, Bart nicht rasiert. Und er ist ganz allein gesessen auf dieser Jeep. Und ich bin zu ihm gegangen und sagte: Entschuldigen Sie, kann ich Sie was zum Trinken holen? Dann schaut er mich ganz ruhig, also halbe Minute lang, sagt: Nein, ich will nichts zum Trinken haben, aber ich will eines wissen, sagt er mir. Warum haben Sie vor 3 Wochen diese Schubert-Sinfonie abgesagt? Es ist sehr berührend, wie wichtig Kultur ist für die Menschen in Israel.
Zu Toscaninis Zeiten, bis in die späten 30er Jahre, spielte das Palestine Orchestra noch Richard Wagner vor ausverkauften Häusern. Die Stimmung gegenüber Hitlers Lieblingskomponisten schlug jedoch um, nachdem später Überlebende der Konzentrationslager berichteten, man habe Gefangene auf dem Weg zur Gaskammer über Lautsprecher mit Wagner-Musik beschallt. Dies führte in Israel zu einem Bann von Wagner. 1981 entschieden Zubin Mehta und das Israel Philharmonic, dass man die Bedeutung von Richard Wagners Werk nicht länger ignorieren dürfe. So kam es eines Abends nach dem Schlussapplaus zu einer überraschenden Zugabe.
Und wir haben angefangen, das Vorspiel von Tristan und Isolde. Und ein Mensch ist aufgestanden und hat gerufen: You will not play Wagner. Und natürlich, wenn ein Mensch spricht, dann der andere antwortet, und es war ein Krawall. Aber ich habe nicht aufgehört. Leider ist der Vorspiel zum Tristan wenigstens 5 Minuten lang sehr leise. Wenn wir mit Meistersinger angefangen hätten, hätten wir das Publikum nicht gehört wahrscheinlich. Aber ich habe bis zum Schluss den Vorspiel gespielt. Es war ein riesen Applaus und Erfolg, aber dann, die haben angefangen zu schreien, und natürlich unsere Orchesterleute haben auch zurückgeschrien. Dann nächsten Tag habe ich das noch einmal versucht. Und dann sind die Gegner wirklich nach dem Konzert ins Saal hereingedrungen und haben so einen Krawall gemacht, dass wir könnten nicht mehr spielen.
Als Reaktion auf die fortwährenden Terroranschläge holte Israel 1982 zu einem militärischen Schlag gegen die PLO aus, die vom bürgerkriegsgeschüttelten Libanon aus operierte. Israelische Truppen stießen bis Beirut vor und zwangen die PLO zur militärischen Kapitulation. Wieder reiste das Israel Philharmonic zur moralischen Unterstützung den Truppen hinterher. Im Südlibanon wurde in einem Tabakfeld ein Zelt gegen die Sonne aufgeschlagen. Neben den israelischen Soldatinnen und Soldaten ließen sich auch viele libanesische Zivilisten das Konzertereignis nicht entgehen.
Und vor dem Konzert war eine Rakete, der über unser Zelt gegangen ist. Das waren die Palästinenser, um zu warnen, wir wissen, was sie tun. Aber sie haben das Konzert nicht gestört. Und es war so ein Feier nach dem Konzert. Die Araber, die Libanesen, sind auf die Bühne gekommen und haben die Musiker umarmt. So eine Freundschaft war, durch Musik. Ich habe mit meinen Augen gesehen, wie Araber und Israelis umarmt haben. Und es ist möglich. Es ist möglich. Man muss es nur wollen. Auf beide Seiten.
Den ersten Golfkrieg 1991 erlebte die Welt als bis dahin nicht dagewesenes Medienspektakel vor dem Fernseher mit. Irak beschoss Israel mit seinen gefürchteten Scud-Raketen. Bis auf ein Todesopfer richteten sie vor allem eine Menge Gebäudeschäden in Tel Aviv an. In Israel war jedoch die Sorge groß, Saddam Hussein könnte versuchen, den Krieg mit Giftgas zu entscheiden. Es wurden Gasmasken an die Bevölkerung ausgegeben und in jedem Haus Schutzräume eingerichtet. Während die Raketen in Tel Aviv in der Regel nachts einschlugen, gab das Israel Philharmonic täglich Vormittagskonzerte, um die Menschen bei der Stange zu halten. Daniel Barenboim war genauso dabei wie Itzhak Perlman, Jefim Bronfmann, Pinkas Zuckermann und Isaac Stern. Am Abend des 23. Februar 1991 trat das Orchester in Jerusalem auf, das bisher von den Scuds verschont geblieben war. Plötzlich heulten Luftschutzsirenen auf. Isaac Stern ließ sich nicht beirren und kam mit Gasmaske auf die Bühne zurück. Dann intonierte er eine Bach-Sonate für Solovioline. Die Bilder Isaac Stern versus Saddam Hussein gingen um die Welt. Der Angriff kam nicht und Stunden später war der Krieg vorbei. 1992 wurde Yitzhak Rabin zum zweiten Mal Ministerpräsident von Israel. Und plötzlich schien alles ganz leicht zu sein. Nach monatelangen Geheimverhandlungen erkannte Israel die PLO als offizielle Vertretung Palästinas an und der PLO-Chef Arafat gestand Israel erstmals ein Existenzrecht zu. Im Vertrag von Oslo unterzeichneten Rabin und Arafat 1993 ein Abkommen, das einen stufenweisen Abzug Israels aus den besetzten Gebieten sowie Autonomie für die Palästinenser vorsah. Im Gegenzug sollten diese den Terror aussetzen. 1994 erhielten Yitzhak Rabin, Yasser Arafat und der israelische Staatspräsident Shimon Peres den Friedensnobelpreis. Doch die Fronten zwischen den Islamisten auf der einen und den Zionisten auf der anderen Seite waren zu verhärtet und die Gewalt fand auf beiden Seiten kein Ende. Am 4. November 1995 wurde Yitzhak Rabin während einer Friedenskundgebung von einem jüdischen Fundamentalisten erschossen.
Ich war damals mit dem Berliner Philharmoniker als Gastdirigent und sie haben mich 2 Tage freigegeben, dass ich auch zum Begräbnis gehen könnte. Zu Ehren von Rabin und dieser Tragödie haben wir im Israel Philharmonic, wir haben einfach ein Konzert organisiert. Auch Daniel Barenboim war dort, hat auch dirigiert. Wir haben die Eroica gespielt. Also das Licht ist ausgegangen. Und es war eine wunderbare Partnerschaft zwischen Peres und Rabin. Und einer könnte ohne den anderen nicht funktionieren. Und Peres ist heute der letzte Licht, meiner Meinung nach.
Das Bäumchen, das Rabin, Peres und Arafat in Oslo gepflanzt hatten, hat nicht überlebt. Mit dem Scheitern der Verhandlungen von Camp David im Jahre 2000 wurde der Friedensprozess ausgesetzt. Seit 2003 trennt ein 720 Kilometer langer Sperrzaun Israel und das Westjordanland. Es gab verschiedene Versuche, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, jeweils gefolgt vom Abbruch der Gespräche. Trotz dieser Bemühungen bestimmt die Sprache der Gewalt seither das Nebeneinander von Israelis und Palästinensern. Nur die Kunst bemüht sich beharrlich, Brücken zu schlagen, wo die Politik bisher versagt hat.
Man muss nie unterschätzen, wie stark der Einfluss von Musik sein kann. Die Musik bringt die Leute zusammen. In Israel, einmal im Jahr spielen wir im Akko, im Norden. Akko ist eine arabische Stadt mit vielen israelische Juden auch, die dort wohnen. Und sie kommen zusammen im Konzert. Und für diese 2,5 Stunden herrscht irgendein Frieden im Konzert. Wir machen das natürlich nicht genug, weil diese freien Konzerte kosten Geld. Und dafür Sponsors sind viel zu wenig.
Mit der Unterstützung von Josef Buchmann, ein Frankfurter Immobilienunternehmer und Überlebender des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, entstand 2004 die Buchmann-Meta School of Music. Im Rahmen der Universität Tel Aviv werden junge Musikertalente gefördert und auf das Vorspielen beim Israel Philharmonic vorbereitet.
Wir unterrichten dort nur, wie man im Orchester spielt, weil 98% von allen Streicher gehen im Orchester, wenn sie gut sind. Aber durch Buchmanns Stipendiaten, jetzt kommen ein paar Araber vom Norden, die bereit sind, jetzt in die Schule anzufangen. Jetzt haben wir 8 oder 9 junge Leute. Und ich bin sicher, dass in ein paar Jahren einer von denen im Israel Philharmonic sitzt.
Thank you. Das Israel Philharmonic Orchestra feierte gerade sein 75-jähriges Bestehen. Zubin Mehta trägt den Ehrentitel Generalmusikdirektor auf Lebenszeit. Kürzlich erhielt er im Rahmen des Bonner Beethoven-Festes den Wilhelm-Furtwängler-Preis, was ihn besonders freute. Er führte das Orchester um die ganze Welt. Wovon träumen Sie noch, Maestro Mehta?
Mein Traum ist jetzt, israelische, arabische Musiker in meinem Orchester zu haben und natürlich mit dem Orchester in den Nachbarländern, die arabischen Länder, zu musizieren. Und ich warte auf den Tag. Ich will in Ägypten spielen mit meinem Orchester und in Jordanien, Ramallah auch. Jedes Mal, dass ich in Ramallah bin, wann kommen Sie hier mit dem Israel Philharmonic? Ja, inshallah, das wird einmal.
Für 2,5 Stunden Frieden. Sie hörten eine Sendung von Georg Roloff zum 75-jährigen Bestehen des Israel Philharmonic Orchestra. Es sprachen Christina Maria Greve, Hüseyin Michael Cirpici und Henrik Stickern. Regie: Der Autor. Redaktion: Lydia Jeschke. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2012.